Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Bevor ich die Vorlesung im eigentlichen Sinne beginne, ein paar Sachen zum Format. Sie haben gesehen, und es gab auch schon Rückfragen im Vorfeld, diese Vorlesung beginnt außerhalb des TU-Rhythmus, 9 Uhr, und sie dauert bis 11.30 Uhr. Das ist XXL-Format, und ich möchte das kurz erklären. Also zunächst, die Ankündigung ist ernst gemeint. Wir werden mit diesem Format jetzt über das Semester arbeiten. Das heißt, unserem Thema 2,5 Zeitstunden widmen. Die Vorlesung wird trotzdem aufs Ganze des Semesters gesehen nur eine geringe Überlänge haben. Der Grund ist, und das ist jetzt ein Punkt zum Weitersagen, zum Notieren, zum Merken, ich fürchte, das wird schwierig sein, das flächendeckend zu kommunizieren, aber Sie können mithelfen. Es werden im Mai jetzt schon absehbar insgesamt 3 Termine ausfallen. Und zwar Dienstag der 5., Dienstag der 12. und Dienstag der 19. Mai. Also in Folge 3 Sitzungen fallen aus. Ich werde das noch ganz oft sagen. 5. Mai, 12. Mai, 19. Mai. Also es sind quasi die ersten 3 Mai-Dienstage. Wir haben andersrum gesprochen, in dieser Woche und in nächster Woche Vorlesung und dann diese 3 Wochen Pause. Und danach geht es weiter. Um kurz zu erklären, wofür das gut ist, ich werde während dieser Pause nicht die Beine hochlegen oder irgendwie gar nichts tun oder dergleichen, sondern ich bin in der Zeit ebenfalls mit Vorträgen und Lehre zu einem Gastaufenthalt am Zentrum für Literaturforschung in Berlin. Also ich bin komplett weg aus Darmstadt in der Zeit und komme dann danach wieder. Aber wie gesagt, eben vom Gesamtvolumen der Vorlesung entsteht Ihnen kein Schade, weil wir das ein Stück weit stauchen und verdichten auf diese 2,5 Stunden pro Dienstag, der stattfindet. Wenn wir das jetzt so machen, das heißt die Vorlesung in diesem Semester auf insgesamt 10, dafür längere Termine zusammenschieben, dann haben wir einerseits dieses Problem der Lücke. Ich hoffe, das kann ich kompensieren. Ich werde das, die alten Hasen kennen das, auch wieder so machen, dass ich hier am Anfang jeder Vorlesung eine Zusammenfassung dessen, was, oder eine Wiederholung unter etwas anderer Perspektive dessen, was in der Sitzung zuvor diskutiert worden ist, bringe, sodass hoffentlich das mit dem Anschluss kein unüberwindliches Problem gibt. Ich habe aber überlegt, vielleicht könnte man auch didaktisch einen Vorteil rausziehen aus dieser Situation mit der Lücke und den zusammengeschobenen Terminen. Ich würde eine Neuerung gerne vorschlagen. Wer schon in einer meiner Vorlesungen war, weiß, dass es da inhaltlich oft dicht gedrängt zugeht und auch zeitlich irgendwie die vorgegebenen 1,5 Stunden sich stets wie von selbst bis zum Rand zu füllen pflegen, sodass man dann gerade noch so es schafft, zum Ende der Vorlesung auch tatsächlich fertig zu werden. Und das heißt, bisher fehlte eigentlich immer, und das wurde auch verschiedentlich bedauert, die Gelegenheit zur Diskussion. Ich habe es hin und wieder so gemacht, dass ich eine ganze Sitzung eingeschoben habe, in der diskutiert werden konnte, aber dann muss man viele Fragen aufsparen. Es ist dann nicht so einfach, die Fragen direkt an den Stoff der jeweiligen Sitzung anzuhängen. Daher die Idee zu sagen, in diesem Semester werden wir die gewonnene Zeit durch dieses überlange Format nutzen zu einer Diskussionsphase. Ob das jetzt jedes Mal gelingt, dass das genau wirklich eine volle Dreiviertelstunde ist, müssen wir dann mal schauen. Aber jedenfalls sollte der Stoff der jeweiligen Vorlesung dann einfach nochmal in der eigenen Diskussionsphase direkt im Anschluss an die Vorlesung besprochen, weitergedreht, eingebettet und so weiter werden können. Das heißt, ich bitte jetzt um Zustimmung für folgendes Zeitschema. Wir werden von 9 Uhr bis ungefähr 10.30 Uhr. Ich muss zugeben, dass die Vorlesung etwas tendiert, jetzt unter diesen Bedingungen auch dann noch etwas länger zu werden als 1,5 Stunden. Aber sagen wir mal 10.30 Uhr werden wir im engeren Sinne die Vorlesung haben. Also am Stück, wie gewohnt, mit einer Zusammenfassung am Schluss. Dann folgt eine Pause, eine kurze, sagen wir mal so bis spätestens 10.45 Uhr. Und dann beginnt eine Diskussionsphase bis maximal eben 11.20 Uhr, 11.30 Uhr. Wäre das in Ordnung, das mal so zu versuchen? Sie werden merken, es passt auch zum Stoff dieser Vorlesung, weil es sehr viel auch historische Details enthält, um Einbettung, Vergleich und dergleichen geht. Also das ist, glaube ich, ganz schön, das mit Rückfragen und vielleicht auch so ein bisschen tastenden zusammen diskutieren der Einzelaspekte zu verbinden. Wenn wir so vorgehen, würde das voraussetzen, dass Sie den Diskussionsteil dann bitte auch als Teil der Veranstaltung betrachten. Also ich kündige mal an, wenn sich herausstellt, dass die Hälfte oder mehr während der Pause die Veranstaltung endgültig verlässt, dann überlege ich mir, ob ich die Pause kassiere und wir dann direkt durchmachen. Also das wäre jetzt schon schade, wenn das sozusagen in der verklammerten Form dann so nicht akzeptiert wäre, sondern wenn dann zu viele abwandern würden und die Gelegenheit zur Diskussion nicht nutzen würden. Ich vermute mal, dass es interessant ist und auch gerade in Kombination mit dem gerade Gehörten vertiefen hilft und die Sache einfach farbiger macht. Noch wenige studiertechnische Formalia. Sie werden gesehen haben, die Vorlesung kann den Modulen 1a, 3a und b und 4a und b angerechnet werden. Ich habe eben so eine Teilnehmerliste rumgegeben, die hat aber für mich nur Informationswert, also es wird nicht jedes Mal die Anwesenheit geprüft. Wichtig wäre aber, dass Sie Ihre E-Mail-Adressen reinschreiben. Bei unserer momentanen Studierendendatenlogistik haben wir nicht automatisch Ihre E-Mail-Adresse. Das heißt, Rückkontakte sind für mich schwierig. Also für den Fall der Fälle wäre es gut, wenn Sie sich einmal eintragen, E-Mail-Adresse dazu. Mehr Funktionen haben diese Anwesenheitslisten nicht. Was erwartet wird, ist mentale Anwesenheit während der gesamten Vorlesung. Das können Sie durch physische Anwesenheit erledigen sozusagen, dann passiert das automatisch, hoffe ich, dass man irgendwie auch mental dabei ist. Sie können aber auch, das werden auch schon viele kennen, die Veranstaltung als Audio nachhören. Das können Sie auch machen, obwohl Sie da waren. Also Sie können parallel Audiomitschnitte nutzen, die hier angefertigt werden. Sie finden diese Mitschnitte im Netz und zwar Neuerung, nicht nur unter der www-Adresse www.audioreader.de, sondern neuerdings jetzt auch richtig auf der TU-Webseite. Hier habe ich den Pfad mal angegeben, wie Sie hinkommen, es wird mit einer gewissen Verzögerung da landen, also nicht am selben Tag, wie die Vorlesung stattfand, weil da muss noch was bearbeitet werden. Also auf der obersten Seite TU-Portal gibt es dieses Fenster Studieren. Dann öffnet sich da ein Menü, da können Sie wählen E-Learning, dann wählen Sie unter, in der Abteilung E-Learning das Stichwort Open Learnware. Das ist ja dann quasi so ein netzweiter Zugang, also eine Art Open Access zu Lernmaterialien, deswegen heißt das Open Learnware. Und da gibt es eine Abteilung Philosophie. Da finden Sie dann, baut sich allmählich auf diese Vorlesung hier und Sie finden da auch allerlei andere Vorlesungen, die bisher auf Audioreader nur zugänglich waren, jetzt zum Download sozusagen, da wo es hingehört, richtig auf dem TU-Auftritt. Also auch die meisten meiner früheren Vorlesungen finden Sie da. Ich weiß, dass etliche auch mit dem Material ohnehin gearbeitet haben, ist auch für Prüfungsvorbereitungen sinnvoll und so. Da versammelt sich dann diese Vorlesung allmählich zu einem neuen Paket. Sollten Sie technisch irgendwie Schwierigkeiten haben, mit diesem Download-Thema umzugehen, hier sitzen zwei Experten, Nils, Kai, also Herr Bockler, Herr Denker, die sich, die, also entweder kann man die hier mal so abgreifen oder denen auch mailen. Soll ich eine Mailadresse angeben? Oder?
Also das wäre kai.denker@gmx.net. Und wegen dem Handreichen hier bitte ich darum nicht gerade, wenn wir aufbauen. Das finde ich meistens ein bisschen Zeitstress und das ist dann nicht so optimal, aber nach dem Anschreiben haben wir dann das Ganze.
kai.denker@gmx.net. Sollte aber eigentlich im Prinzip funktionieren. Also wir haben jetzt die Frequenz von Rückfragen ist nicht so wahnsinnig groß in den letzten Jahren. Gut, dann noch zur Frage Schein. Für alle, die einen Teilnahmeschein benötigen, wie gesagt, also Anwesenheitskontrolle nicht. Wir freuen uns, wenn Sie hier sind. Ich glaube auch, dass es einen gewissen Charme hat, sozusagen dabei zu sein, aber sie können das auch hier oder da mal per Audio abdecken. Wer aber einen Teilnahmeschein haben möchte, also die mentale Anwesenheit nachweisen muss, der oder die wird zum Semesterende zu einer kurzen Klausur gebeten. Die findet hier statt während des Zeitfensters der Vorlesung, dauert nicht sehr lang, so 20 Minuten etwa, ist auch nicht rasend schwierig, man muss nicht irgendwie zusätzliche Literatur wälzen oder so, es geht einfach um so punktuelle Fühlungnahme nochmal mit dem Stoff des ganzen Semesters. Auch da könnten sich die, die neuer sind, mal erkundigen bei den schon länger Studierenden, also der, das Format dieser Klausuren sind so 5 Seiten, schwerpunktmäßig Multiple-Choice-Fragen, ein paar Sachen zum selber ausfüllen. Das ist zu bewältigen, es ist wie gesagt keine Idee, keine schriftliche Leistung, sondern es dient, ist der Ersatz für die Anwesenheitskontrolle, sagen wir so. Alle, die das mitmachen, bekommen einen Teilnahmeschein. Diejenigen, die keinen Teilnahmeschein brauchen, sind auch eingeladen, wenn sie Lust haben, das mitzumachen. Das gab es in den letzten Jahren auch, das einfach so aus Spaß, dass man mal so testet, was ist hängen geblieben oder so, Leute Lust hatten mitzuschreiben, ist für uns kein Problem. Sie kriegen also auch sozusagen Feedback nur so auf die Weise durch diese kleine Klausur. Gut, damit habe ich, glaube ich, jetzt alles Formale, was relevant ist, vorweg schon mal gesagt. Die Abschlussklausur ist jetzt noch nicht ganz definitiv festgelegt, aber wahrscheinlich findet sie am 14. Juli statt, also in der letzten Sitzung. Eventuell ziehe ich es eine Woche vor, aber so wie es aussieht, spricht was für den 14. Juli. Würde dann zu Anfang der Ferien irgendwann zurückgegeben. Okay, gibt es noch akute organisatorische Fragen? Schriftliche Leistung ist in Vorlesungen nicht möglich. Ist nicht so sinnvoll, weil das hier ja doch stärker, negativ gesprochen frontal ist, positiv gesprochen eigentlich eher so ein Eintauchen ins Zuhören und dazu passt das Thema schriftliche Leistung nicht so gut. Also das ist eigentlich eher Seminaren pro Seminaren vorbehalten. Gut, noch was? Ja, es sind 2, einfach aus Mengengründen. Ich wusste es nicht genau. Also nur auf eine draufschreiben. Da werde ich gleich nochmal fragen, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, ob Sie einverstanden sind, dass wir die Diskussion, also aufnehmen möchten wir sie auf jeden Fall, einfach auch aus sozusagen Rückmeldegründen für mich. Aber wir diskutieren das separat, ob das in Ordnung ist für Sie, dass wir die mit ins Netz stellen, wenn nicht, müssen wir die entweder unter uns behalten oder irgendwie eine geschützte Variante überlegen. Also da frage ich gleich nochmal gesondert. Gut, damit dann zum Thema. Ich hatte schon im vergangenen Jahr geliebäugelt mit dem Gedanken, einmal eine Vorlesung über philosophische Krisendiagnosen im 20. Jahrhundert anzubieten. Der Hintergrund war eine intensive Beschäftigung mit der Zeit um 1900. Da habe ich in den letzten Jahren unterschiedliche, kleinere und größere Forschungsthemen am Wickel gehabt. Und die Zeit um 1900, da springt einem das geradezu an. Es ist eine Zeit, in welcher es von Krisenbefindlichkeiten und eben auch von Krisenbefunden, also von Versuchen seriöser Wissenschaftler unterschiedlichsten Hintergrundes und auch Versuchen von Philosophen, Krisen als Krisen zu artikulieren, zu beschreiben und dergleichen, nur so wimmelt. Das war also das ursprüngliche Motiv, sich für das Thema zu interessieren. Inzwischen ist auch für hier und jetzt und heute und uns das Wort Krise in aller Munde. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, und bringt uns in gewisser Weise in Schwierigkeiten. Es taucht das Vorlesungsthema unfreiwillig in so ein grelles Licht, würde ich mal sagen, weil jetzt im Moment stecken wir mittendrin selber in so einer krisendiagnostischen oder krisengeschüttelten Zeit. Und zwar auch einer Zeit, in der das Reden über Krise uns sehr stark erfasst und mit Beschlag belegt. Ich habe dann überlegt, ob das jetzt gut oder schlecht ist für das Vorhaben einer solchen Vorlesung, deren Ziel es eigentlich nicht ist, allzu sehr am Aktuellen zu kleben. Ich habe dann überlegt, ob ich die Vorlesung nochmal verschieben soll, wo jetzt die Krise da ist, ja, weil das sonst so eine komische Verwerfung gibt in der Wahrnehmung unseres Themas. Dann habe ich aber gedacht, erstens kann es sein, dass uns die aktuelle Finanzmarktkrise mit ihren Folgen noch Jahre beschäftigen wird. Dann müsste ich die Vorlesung ziemlich lange verschieben. Und zweitens hat die Sache ja vielleicht doch einen unvermuteten Witz. Wir können versuchen, mit diesem Thema philosophische Krisendiagnosen im 20. Jahrhundert ein Stück Distanz zum aktuellen Krisendiskurs zu gewinnen. Sehen wir uns einfach andere Krisengefühle, andere Krisenwirklichkeiten sehr genau an und gewinnen wir möglicherweise auf diesem Weg unerwartet ein spezifisches Reflexionswissen hinsichtlich der Krise, in der wir selber stecken. Und auch vielleicht den ein oder anderen Wiedererkennungseffekt oder Kontrasteffekt bezogen auf die Krisenrhetorik, die uns aktuell so anlacht, anspringt. Denn diese Vorlesung soll ja nicht nur erzählen von Krisendiagnosen früherer Zeit, nicht allzu lang zurückliegender Zeit, aber jedenfalls deutlich zurückliegender Zeit, sondern der Sinn dieser Vorlesung ist durchaus auch eine mitlaufende Problemstellung zu bearbeiten, zu bedenken, die man zum Beispiel in der folgenden Frage versuchen könnte einzufangen. Was ist das eigentlich? Um was handelt es sich bei dieser spezifischen Denkfigur und Gegenwartswahrnehmungsfigur der Krise? Wie funktioniert diese spezifische Form der Gegenwartswahrnehmung, vielleicht auch des Versuchs, eine Gegenwart zu reflektieren? Und wie funktionieren solche Krisendiskurse? Also Redemuster, die sich an die Gewissheit anknüpfen, dass wir uns in der Krise befinden oder dass jemand sich in der Krise befindet oder ein Zustand eine Krisenform hat. Solche Krisendiagnosen, das ist so eine Eingangsvermutung, stehen nämlich selten einfach so da. Das sind nicht einfach unschuldige Sätze, die so was beschreiben oder aufrufen, sondern sie haben eine spezifische Struktur. Sie sorgen beispielsweise für ein Reden über Ursachen der Krise. Sie laufen auch immer darauf hinaus, dass etwas aus der Krise, aus bestimmten kritischen Fakten oder dergleichen zu folgen habe. Ein bestimmtes Handeln zum Beispiel oder eine Entscheidung oder eine Umkehr, eine Wende, ein verändertes Bewusstsein, ein Herumwerfen des Rades oder was auch immer. Ein Abschied, ein Neubeginn, vielleicht auch alles zugleich. Man kann also das Reden von Krisen oder das Beschwören einer Krise durchaus im Verdacht haben. Und diesem Verdacht werden wir im Blick auf beispielhafte philosophische Texte nachgehen, etwas Bestimmtes zum einen hinweisförmig anzusprechen, etwas Bestimmtes, vermutlich Hochaktuelles, zum anderen aber noch mehr zu tun, als einfach nur eine Situation zu beschreiben. Von Krise zu reden läuft vielmehr hinaus darauf, auch etwas zu tun, etwas nahezulegen, eine starke Situationsdeutung vorzunehmen, auch eine Form der Zuspitzung vorzunehmen. Zum Beispiel, wie ich angedeutet habe, im Blick auf die Frage nach Ursachen, wie konnte es kommen, oder im Blick auf die Frage danach, was muss jetzt passieren und dergleichen. Man könnte weiter anschließen, wer muss jetzt handeln, was muss ganz anders werden und dergleichen. Solche Zuspitzungen könnte man jetzt auch versuchen zu sortieren. Die Zuspitzung, die jenseits der Beschreibung einer Lage mit Krisendiagnosen verbunden sind. Einerseits gibt es da temporale Zuspitzungen. Philosophisch gesprochen, Krisen haben eine unmissverständliche Zeitstruktur. Sie finden zum einen hier und jetzt statt, wenn sie beschworen werden. Sie stehen im Zeichen der zeitlichen Dringlichkeit. Zeit ist knapp. Es muss dringend etwas geschehen. Und sie haben, wenn man sich das so als Zeitgestalt vorstellt, einen Kulminationspunkt, oder sie legen jedenfalls nahe, sie hätten so etwas, so eine Art Höhepunktstruktur. Sie schaffen auf diese Weise eine sehr scharfe Logik des Davor und des Danach. Das wären so Andeutungen bezogen auf eine spezifische Zeitstruktur, die Krisen möglicherweise haben. Des Weiteren ist diese Zuspitzung, die in Krisenrhetorik, in Krisendiskursen automatisch mit drin steckt, auch eine, sagen wir, pathetische Art. Eine Krise wird erlitten. Sie macht betroffen, per se. In einer Krise sind wir betroffen. Auf andere Weise als in Zeiten, in denen keine Krise ist oder wir nicht in ihr sind oder dergleichen. Sie zwingt zu etwas. Zum Beispiel zwingt sie, wie schon erwähnt, zum Handeln. Vielleicht zwingt sie auch zu etwas anderem. Das heißt, eine bestimmte Notwendigkeitsstruktur und damit auch ein bestimmtes Hinnehmen müssen, eine Situation des Erleidens von etwas, wird durch dieses Krisenformat gewissermaßen strukturell nahegelegt. Ein dritter Aspekt noch. Zum Pathos der Krise gehört, dass sie auf eigenartige Weise in der Lage ist, ein Ganzes herzustellen und dass sie in ihrer diagnostischen Geste auch stets sozusagen darüber redet, dass ein Ganzes erfasst ist. Also Krisenbefunde neigen zu so einer gewissen Totalisierung. Die Krisenwahrnehmung verbindet alle, die in der Krise stecken, zu einem einzigen, in dieses Ereignis hineingetauchte, von ihm in Mitleidenschaft gezogene Subjekt. Und auch das Pathos der Gefahr, die mit einer Krise unmittelbar assoziiert wird, ist sozusagen immer schon per se eine gemeinsame Gefahr und eine Gefahr für alles potenziell, also für die ganze Welt, für die ganze Gegenwart, die ganze Situation und so weiter. Das kann dann heißen, Krisen sind einerseits etwas Bedrohliches, zwingen etwas hinzunehmen und so weiter, aber sie stiften auf merkwürdige Weise auch totale Situationswahrnehmungen und ein Wir, das vor der Bedrohung zusammenrückt, das die Unterschiede plötzlich als klein empfindet und pointiert gesprochen, aus der beteiligten Perspektive uns alle als vor der Krise gleich erscheinen lässt. Also es wäre auch ein Aspekt, oder es ist ein ganzes Paket von Aspekten, über die man weiter nachdenken könnte, dieses ja, Vermögen der Krise, sozusagen Ganzheiten, Totalitäten aufzurufen und zur wirklichkeitsbestimmenden Dimension zu machen. Es ließen sich in dieser Weise noch mehr Momente aufzählen. Etwa die Idee, dass Krisen etwas mit sich bringen wie eine Rechtfertigungslage, also auch die Chance, Dinge zu rechtfertigen, sofern Krisen als bezogen auf Regeln, Spielregeln, moralische Regeln, rechtliche Regeln etc. als Ausnahmezustand daherkommen. Sie erlauben, Dinge zu tun, die man sonst nicht tun darf. Schneller zu tun, unbürokratischer, pragmatischer zu tun, als sie sonst üblich sind. Noch ein weiterer Aspekt, der interessant sein könnte, die Krise unterhält eine sehr spezielle und gar nicht einfach zu beschreibende Beziehung zum Vergessen. Sie macht vergessen, wie es vor der Krise im Normalzustand, als die Krise noch nicht da war, zuging. Alles ist plötzlich anders. Sie beherrscht unsere Wahrnehmung. Und umgekehrt könnte man auch erwägen, ob Krisen, wenn sie vorbei sind, nicht vielleicht auch besonders rasch vergessen werden. Also sich gewissermaßen nach der Passage durch die Krise wieder schließt und so als Ganzes sehr kompakt, als Ausnahme, die man schnell vergisst oder dergleichen, hinter einem zurückbleibt, zeitlich gesprochen. Also es wäre auch eine interessante Frage, wie es mit der Krise und dem Vergessen bestellt ist. Man könnte überlegen, ob die Krise so etwas wie traumatische Strukturen hat. Das ist jetzt ein Stichwort aus der Psychoanalyse, das auch diese Ambivalenz beschreibt, dass Dinge einerseits sehr eindrucksvoll sind, aber merkwürdigerweise genau deshalb, weil sie so ausnahmsweise groß, anders, eigenartig sind, dann auch sehr kompakt wieder entgleiten und eigentlich schlecht erinnert werden können. Das einfach nur mal so, um einige formale Aspekte anzureißen, die interessant sein könnten, wenn man sich fragt, was hat es eigentlich auf sich mit dieser Figur der Krise? Was steckt da eigentlich drin und was wird da freigesetzt an eigenen Momenten? Ich hoffe, wir werden solche Momente in jeweils spezieller Mischung und Form in den im Laufe dieser Vorlesung zu behandelnden Texten uns ansehen können. Es wird sicherlich nicht möglich sein, eine Großtheorie der Krise schlechthin zu entwickeln. Wir müssen auch suchen, jede Krise sieht deutlich anders aus, artikuliert sich deutlich anders, ob und wie solche Aspekte hier zum Vorschein kommen. Ich werde das nur in Ansätzen versuchen können, rauszustellen. Aber ich möchte Ihren Sinn dafür schärfen, dass das extrem interessante Fragen sind, die sozusagen auf einer anderen Ebene mitlaufen, wenn wir uns jeweils einzelne Krisen sozusagen als Fälle vornehmen und angucken. Es gibt, so kann man das zusammenfassen, reiche Varianten eben nicht nur von einzelnen Krisen befunden, die haben oft Eigennamen, zum Beispiel die Bildungskrise, die ökologische Krise, die Krise des Buches, die Krise der Weltreligionen oder aber Finanzkrise. Das alles kennen Sie aus der Zeitung, nicht alles davon ist philosophisch wirklich unterlegt oder aufgeladen. Aber so funktionieren im Prinzip auch ein Teil der Krisen, die wir hier besprechen werden. Also dass Sie sowas von einem Einzelfall haben, der einen Eigennamen hat, einen historischen Eigennamen bekommen hat. Das haben wir also auf der einen Seite. Es gibt diese reichen Varianten von Krisen. Es gibt aber eben auf der anderen Seite auch unterschiedliche Ausprägungen der Krise als Form. Also dessen, was man unter Krise versteht und wie sie funktioniert und wie sie sozusagen diskursiv gebaut ist auf der Ebene des Redens über. Ist klar, da werden wir uns darauf beschränken. Also sehr viel sozusagen realhistorische Ermittlungen werden hier nicht einfließen können. Das lasse ich mal aufleuchten hier und da, weil unser Thema ist natürlich, wenn wir von Krisendiagnosen sprechen, die schriftlich niedergelegten durch Intellektuelle, durch Philosophen niedergelegten Krisenbefunden, die die Krise sprachlich vermitteln und aufrufen. Es ist so gefasst, wenn wir von der Formkrise reden, keineswegs selbstverständlich, dass das Wahrnehmungsschema der Krise überhaupt auf eine historische Gegenwart, auf eine Jetzt-Situation angewendet wird. Diesen Punkt werden wir, soweit es in dieser Vorlesung ums 20. Jahrhundert geht, ein Stück weit einfach voraussetzen. Ich komme darauf gleich nochmal zurück, deute das aber jetzt schon mal an, wie es nicht immer das Selbstverständnis der kollektiven Situationswahrnehmung prägte, dass jede Situation, jeder Status eine aktuelle Gegenwart ist, und zwar eine geschichtliche Gegenwart, voll verzeitlicht, und sich damit in einem Prozess des permanenten zeitlichen Wandels befindet und so weiter. Wie das nicht immer üblich war, Gegenwart so wahrzunehmen, so war es auch nicht immer üblich, eine hier und jetzt schwierige, gefährliche, problematische, ausweglose, zur Diskussion anstehende Lage als Krisensituation zu bezeichnen und sie so zu denken, sie so zu analysieren. Es gibt in vergangenen Epochen andere Schemata als dieses Krisenschema. Ganz kurz nur Beispiele. Etwa gibt es das nicht-historische Schema des unerbittlichen Eintrittes von etwas. Etwa eines vorhergesagten oder eines erhofften oder befürchteten Ereignisses. Das kommt und dann ist es da. Ja? Das hat also dann nicht in der eben beschriebenen Weise die Struktur einer Krise, in die man kommt und durch die man durchläuft mit einem offenen Ausgang. Sondern das ist quasi das prognostizierte Ereignis, das irgendwann fällig ist und insofern dann auch uns erfasst. Ein anderes Schema, das zur Gegenwartsdeutung auch in früherer Zeit viel verwendet wurde, das Schema von Gericht und Urteil. Hier und jetzt entscheidet sich etwas, weil jemand, das Schicksal, ein Gesetz oder Gott, entschieden hat. Punkt. Auch dieses Schema ist dem modernen Krisenschema nicht vergleichbar. Also es gibt Verwandtschaften, vergleichen kann man alles, aber es ist jedenfalls ein deutlich anderes Schema, das Schema des finalen Urteilsspruchs. Und wie wir wissen, gerade die christliche Tradition hat das ja als Zeit- und Zukunftswahrnehmungsschema zentral gepflegt. Gericht. Schließlich gibt es noch ein drittes Schema, das auch nur in Teilen mit dem Krisenschema Verwandtschaften aufweist. Es ist das Schema, das ist ein älteres Schema, der finalen Probe oder des finalen Konflikts etwa in der Weise einer Schlacht mit der Alternative von Sieg oder Untergang. Wobei diese Struktur, diese militärische Struktur, Sieg, Untergang als Alternative auch als Krisenstruktur funktionieren kann. Darauf komme ich gleich noch zurück. Aber einfach um zu sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt im Schema der Krise eine Gegenwart oder einen Zustand oder etwas, in das wir verwickelt sind, wahrnehmen. Das wird in dieser Vorlesung aber keine große Rolle spielen, weil wir eben nicht historisch ausgreifend über Jetzt-Befunde von der Antike bis heute oder dergleichen sprechen, sondern über Krisendiagnosen im 20. Jahrhundert. Und ins 20. Jahrhundert gehört in der Tat der Terminus-Krise hinein und auch das, was wir mit ihm verbinden, eben dieses diagnostische Syndrom. Lassen Sie mich, bevor ich das mit der Modernität der Krise noch näher erläutere, zunächst einen kleinen Ausflug in die Begriffsgeschichte machen. Tatsächlich ist der Begriff Krise deutlich älter als seine uns heute vertraute philosophisch-zeitdiagnostische Verwendung oder auch seine zeitdiagnostische Verwendung in anderen Disziplinen der Geschichtswissenschaft, der Soziologie womöglich. Auf die Ökonomie komme ich gleich noch. Also, dass wir über Krise so reden, ist eine Redeform, die einen Terminus aufgreift, der sehr viel älter ist und ihn spezifischer Weise scharf macht, besetzt, dafür geeignet macht, solche diagnostischen Befunde zu meinen. Schauen wir uns an, wo das Wort herkommt, beziehungsweise was das Wort sozusagen mitbringt, um diese diagnostische Funktion erfüllen zu können oder was es vielleicht auch verlieren musste, um diese diagnostische Funktion erfüllen zu können. Die ältere Begriffsgeschichte von Krise ist eine, die in, naja, man möchte zögern zu sagen, andere Disziplinen hineinspielt, also in andere Felder hineinspielt und in Teilen auch außerphilosophisch ist, vorwiegend eigentlich in außerphilosophische Redezusammenhänge hineingehört. Was wer Sprachen im Ohr hat, heraushört, es handelt sich bei dem Ausdruck Krise um ein Wort, das griechische Wurzeln hat. Altgriechisch Krisis heißt nun aber keineswegs, was Sie vielleicht glauben mögen, so etwas wie Untergang oder Einsturz oder Zusammenbruch oder dergleichen, sondern Krisis, das Wort, bezeichnet den Sachverhalt der Scheidung oder auch Unterscheidung sowie damit zusammenhängend das Entscheiden sowie dazugehörig zum Entscheiden den Widerstreit und das Urteil im Widerstreit. Abstrakt gefasst geht es also um die Situation des Auseinandertretens von zwei Seiten sowie um das Fällen eines entscheidungsförmigen Urteils, dass einer der beiden Alternativen oder Seiten den Vorzug gibt. Krisen kommen also mit einer der Gerichtssituation zumindest verwandten, wobei was in Griechenland Gericht hieß, ist nicht das, was wir uns heute unter Gericht vorstellen. Also es hatte mit Gesetzen oder dergleichen nicht viel zu tun, sondern es war im Grunde gemeinsames Resonieren und Suchen nach der richtigen Entscheidung. Krisen kommen also in dieser Struktur als Option im Rahmen einer Alternativlogik daher. Sie treten auf diese Weise auf oder man kommt auf diese Weise hinein. Sie enthalten subjektiv wie objektiv zwingende Unterscheidungs- und Entscheidungszumutungen. Und sie haben ganz wichtig einen Ausgang. Man trifft diese Entscheidung und es kommt zu einer Entscheidung beziehungsweise es wird zu einer Entscheidung kommen. Krise ist also so etwas wie ein Moment, Ereignis, Akt oder wie auch immer, nachdem der Zustand kommt, in dem entschieden worden sein wird. Oder unterschieden worden sein wird zwischen richtig und falsch und so weiter. Mit der so umschriebenen dezisionistischen, also entscheidungslastigen Kontur hat der Terminus Krisis dann eine dreifache Karriere gemacht. Zum einen und sicher wohl zuerst im Zusammenhang tatsächlich, wie eben schon angedeutet, mit dem Gericht, also dem richterlichen oder gerichtsartigen Urteilen, allerdings noch nicht dem Typ Urteil, dass man ein Gesetz hat und ein Richter entscheidet aufgrund dieses Gesetzes über etwas, sondern stärker in dieser Konstellation, dass überlegt werden muss, wie eine Situation zu entscheiden ist. Trotzdem heißt auch das jüngste Gericht in der Septuaginta, der frühen griechischen Fassung der Bibel, Krisis. Also Sie sehen, dass diese Gerichtsbedeutung tatsächlich mit dem Terminus früher mal ganz eng verklammert war. Und eine Spielart dieser Bedeutung, Gerichtsurteil, ist auch die militärische Bedeutung des Ausgangs einer Schlacht. Auch hier, so ist diese Analogie sicher zu verstehen, geht es in gewisser Weise ja um eine Entscheidung, die getroffen wird oder fällig wird, in dem Fall unwiderruflich durch Niederlage oder Sieg. Also das heißt, diese Alternativlogik kehrt auch hier wieder. Das wäre also die erste, wenn ich eben gesagt habe, drei Felder oder drei Bedeutungshöfe, mit denen der Terminus Krise Karriere gemacht hat. Also es wäre die erste dieser drei angestammten Bedeutungen des Wortes. Der Entscheid, Schrägstrich der gerichtliche Entscheid. Ein zweites Register, in welchem der Terminus Krise, und zwar bis heute, eine klar umrissene Bedeutung hat, ist die Medizin. Schwere Krankheiten oder vielleicht sollte man besser sagen, schwer kranke Körper kommen früher oder später in eine Krise, nämlich in den Bereich eines Höhepunkts des Krankheitsverlaufes, in welchem sich der Ausgang der Sache entscheidet. In dieser Bedeutung fällt in der Krise die Entscheidung über Leben und Tod oder zumindest eine Entscheidung zwischen dem Wiederabklingen oder einem bleibend schlimmen Ausgang der Erkrankung. Wobei in der Krise sein dann heißt, die Sache ist noch in der Schwebe. Es öffnet sich also, anders als bei der forensischen, dieser gerichtlichen Bedeutung, in der medizinischen Verwendung des Ausdrucks eine Phase, eine noch entscheidungsoffene Zeitspanne im Inneren der Krise. Das ist ein ganz wichtiger formaler Unterschied zwischen der eher gerichtlichen und der eher medizinischen Bedeutung. Die medizinische Krise hat sozusagen eine Art Schwebezustandslogik zur Pointe. Die Phase, in der diese Entscheidung sich anbahnt, aber noch nicht erkennbar ist. nennen wir das einen verlaufsorientierten Krisenbegriff. Man könnte auch sagen, es ist ein verlaufsorientiert dramatischer Krisenbegriff. Und dieser hat in der europäischen Theoriegeschichte große Wirkung gezeitigt. Wenn man ihn zeichnen wollte, würde man wahrscheinlich an eine Kurve denken mit einem Scheitelpunkt, der aber eben nicht ein Punkt ist, sondern umgeben ist sozusagen von einer Zone. Der Punkt existiert auch, aber den müsste man errechnen. Also man hat eine Phase, in der diese Entscheidung ansteht, sich anbahnt und irgendwann dann gekommen sein wird. Man könnte an eine Fieberkurve denken, wie überhaupt der Zustand der fiebrigen Erregung zum unmittelbaren Assoziationshof des Krisenbegriffs gehört. So wurden schon im 16. Jahrhundert politische Verhältnisse mit dem Krisenbegriff belegt. Und zwar mit dem Krisenbegriff in dieser Fieberbedeutung. Man hat tatsächlich das Bild verwendet, dass ein Fieber die politischen Organe erfasst. Und zwar in einer Weise, dass man dieses Fieber diagnostiziert und noch nicht weiß, was dabei rauskommt. Ein englisches Lexikon zitiert einen britischen Parlamentarier, der 1627 formulierte: "This is the crisis of parliaments. We shall know by this if parliaments live or die." Ja? Also für den politischen Raum ganz klar erkennbar diese medizinische Krisenbedeutung verwendet. Und die Entscheidung ist, leben sie oder sterben sie, die Parlamente. Auch Diderot und Rousseau, Diderot habe ich jetzt vergessen anzuschreiben, haben dies nun im 18. Jahrhundert den politischen Körper, beziehungsweise die, wie es dann schon zu heißen begann, Gesellschaft, mit einem kranken Körper verglichen oder einem Körper, der krank werden kann, und dann, im Falle, dass der Körper krank ist, der politische, diesen in der Krise gesehen. Ins 18. Jahrhundert gehört auch der Erstbeleg für einen philosophisch umfassenden Gebrauch des Ausdrucks Krise. Das ist der momentan amtierende Erstbeleg für den philosophischen Krisenbegriff im engeren Sinne. In seinem Erziehungsroman Emile verkündet Rousseau 1762: "Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions." Also wir, gemeint ist wir in Europa, wir nähern uns einem Zustand, nähern uns einem Zustand der Krise und einem Jahrhundert der Revolutionen. Ganz prominent die Kombination von Krise und Revolution. Das ist im 20. Jahrhundert nicht mehr ganz so brisant wie zu Zeiten Rousseaus. Naja, also schon brisant, aber auf andere Weise brisant. Aber wir werden das in unseren philosophischen Krisendiagnosen durchaus sehen, dass die Tradition revolutionärer Theorien mit dem Krisenbegriff eine Menge anfangen kann. Hier das schon bei Rousseau. Schließlich gibt es eine dritte, weniger dramatische und nicht so politische Bedeutung des Terminus Krise, und diese dritte Bedeutung gehört nun tatsächlich in die Philosophie. Sie knüpft weniger an den medizinischen und eher an diesen klassischen rechtslogischen Wortgebrauch an und meint nun Urteil, aber nicht im richterlichen, sondern im allgemeinlogischen Sinne. Im logisch verständigen Sinne. So verzeichnet, jetzt kommen hier diese alten Lexika, die ich da auch kurz angeschrieben habe, so verzeichnet Speranders Handlexikon von 1727, Zedlers großes, vollständiges Universallexikon von 1733 und Stielers Zeitungslust von 1695 unter dem Lemma Krisis die Bedeutung: Beurteilung, Verstand, Nachsinnen. Also heißt Krise hier ganz allgemein Urteilsvermögen haben. Krise ist damit, oder Krise ist das deutsche, eingedeutschte, semilateinische Gegenstück des lateinischen Judicium. Vor allem in der Aufklärungsphilosophie ist diese Bedeutung von Krisis präsent. Krisis heiße auch, Zitat, Beurteilung, Verstand, Nachsinnen. Dahero sagt man, der Mensch hat keine Krisin. Das ist, er kann von keiner Sache urteilen, heißt es bei Speranda. Also das konnte man sagen. Jemand hat keine Krise. Ja? Das, er kann nicht, er hat kein klares Unterscheidungsvermögen. Keine Krise haben, es fehlt an Unterscheidungsvermögen, man kann nicht urteilen, etc. Diese Redeweise ist uns überhaupt nicht mehr gebräuchlich. Sie verschwindet, und zwar verschwindet sie schon Ende des 18. Jahrhunderts mit der Epoche der gedanklichen und politischen Revolutionen, des Streitens nicht um Urteile, sondern um Unterscheiden in einem weitergehenden, man könnte sagen, ganzheitlicheren und auch historischen, historisch relevanten Sinne. Interessant ist, was dann passiert. Also als dieser philosophisch-logische, in die Vernunftphilosophie der Aufklärung hineingehörende allgemeine Krisenbegriff, also Krise als Urteilsvermögen, verschwindet, der verschwindet nicht ersatzlos, sondern der mutiert sozusagen, dieser Krisenbegriff, dieser philosophische Urteilsbegriff Krise. Er verwandelt sich nämlich in ein Wort, das Sie alle sehr gut kennen, in den Begriff Kritik. Für die Geschichte des philosophischen Kritikbegriffs ist dieser für uns eigentlich schon vergessene Aspekt von Krise, von Urteilen können, ganz entscheidend. Wobei der philosophische Kritikbegriff sich dann dramatisch weiterentwickelt um 1800 herum. Die Kritik ist dann nicht mehr nur Kritik von etwas, sondern sie ist auch Kritik durch, nämlich durch die Vernunft. Und damit wird das Unterscheiden zu einer sozusagen gewissermaßen absoluten Dimension. Auch das Unterscheidungsvermögen emanzipiert sich und fusioniert eigentlich mit dem Vernunftbegriff überhaupt. Und wie Sie schon ahnen werden, hat insbesondere Kant für diese begriffliche Mutation, also von der Krise im Sinne von allgemeinem Urteil zur Kritik, eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Kant hat drei große Kritiken geschrieben, die den Kritikbegriff nicht nur im Titel tragen, sondern ihm auch definitorische Klarheit geben und die ihm auch diesen wuchtigen, geradezu totalen methodischen Anspruch geben, diesen Kritikbegriff, den er eigentlich bis heute hat, den Anspruch, eine endgültige, auf reine Vernunft gegründete und alle Gebiete möglichen Wissens abdeckende Kritik sei durchführbar, leistbar, und eben das ist die dem Anspruch nach völlig neue und metaphysikkritische Leistung, die die Transzendentalphilosophie sich zurechnet und der Philosophie anbietet, einschließlich eines Vernunftbegriffs, der mit dem Kritikbegriff ganz eng verschwistert ist. Das ist also weit mehr, weit größer formatiert als diese relativ alltagsnahe Idee von Judicium, von Urteilskraft, von Unterscheidungsvermögen, zu dem der alte Krisenbegriff in der philosophischen Facette gehört. Auch nach Kant, von hier ausgehend, bleibt der Kritikbegriff für die Philosophie ganz wichtig. Er steht im Mittelpunkt zahlreicher Auseinandersetzungen, überall dort, wo es ums rationale Urteilen geht. Er wird über Kant hinausgetrieben, verändert. Die Gegner Kants geben dem Kritikbegriff die Facette, die er heute wahrscheinlich stärker hat als die kantische Bedeutung, also Kritik weniger als etwas, das die Vernunft leistet und gleichzeitig Kritik von etwas ist, sondern Kritik in einer eher polemischen Bedeutung. Das hat sich nach Kant zugespitzt. Kritik heißt Widerlegung, Kritik heißt dagegen sein. Vielleicht produktive Widerlegung, aber diese polemische Dimension von Kritik wird im 19. Jahrhundert stärker, sodass der Kritikbegriff sozusagen seine ganz eigenen Wege geht. Müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, uns geht es ja um die Krise. Mit der beschriebenen Entwicklung ist unter dem starken Eindruck der kantischen Schriften die philosophische Bedeutung von Kritik abgezweigt von der Bedeutung des Ausdrucks Krise. Und der Krisenbegriff bleibt sozusagen übrig in seinen anderen beiden Grundbedeutungen, dieser allgemein juridisches Urteil meinenden und dieser eher auf medizinische Sachverhalte aufsetzenden Bedeutung. So mündet der Krisenbegriff im 19. Jahrhundert dann, also ab 1800 etwa, in ein Reden über politisch-gesellschaftliche und über historische Verhältnisse. Er wird zum Diagnosebegriff, so wie wir ihn heute auch kennen, und nutzt dabei die beiden Räume, die sozusagen im Hintergrund stehen. Einerseits diese gerichtliche Dimensionierung und andererseits die Analogie zum Modell des Krankheitsverlaufs. Mit den formalen Unterschieden. Im einen Fall eher die klare Zäsur, im anderen Fall dieser Schwebezustand, also diese Prozessfigur stärker, die Fieberkurve in ihrer maximalen Zone, die aber sozusagen eine zeitliche Erstreckung hat. In dieser Phase, 19. Jahrhundert, könnte man dann noch zuspitzen und einen vierten und einen fünften Krisenbegriff ausmachen. Ein vierter ist uns auch präsent, der ist sehr terminologisch, das heißt sehr fachausdrucksmäßig, wohl definiert. Seine Heimat ist die Ökonomietheorie. Die Wirtschaftswissenschaften, also der andere Krisenbegriff ist eher weicher, das wäre derjenige der Geschichtswissenschaft, aber derjenige der Ökonomietheorie ist sehr terminologisch. Die Wirtschaftswissenschaften haben der Rede von der Krise und die haben auch regelrechte Krisentheorien eine vergleichsweise klare Kontur gegeben. Man spricht schon vor 1800 von Kreditkrisen, Spekulationskrisen, Börsenkrisen und dergleichen. Aber die Wirtschaftswissenschaften haben dazu auch einen regelrechten theoretischen Unterbau erarbeitet. Das beginnt im Jahr 1860, als der französische Ökonom Clément Juglar eine erste generelle Theorie der Konjunkturzyklen und damit der ökonomischen Krisenverläufe anbietet. Auch das hat sich weiterentwickelt, wie Sie wissen. Die wirtschaftswissenschaftliche Modellierung von Krisen hängt ganz wesentlich an der Vorstellung von zyklischen Figuren, von Wellenbewegungen, also von wiederkehrenden Konstellationen. Auch hier kommen wir dem Bild der Krise als Scheitelpunkt einer Kurve oder als Scheitelzone einer Kurve sehr nahe. Diesmal einer Kurve, die schwerpunktmäßig nach unten zeigt. Immer dann, wenn man von Krise spricht. Das Gegenstück heißt dann zum Beispiel Aufschwung oder dergleichen. Einen wichtigen ökonomietheoretischen Einschnitt bildet natürlich die schon früh ausformulierte Krisentheorie von Karl Marx, die nicht nur aus dem Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate für den Kapitalismus die Notwendigkeit von permanent neuen Krisen ableitet, sondern auch eine historisch zwingende Verschärfung dieser Krisen diagnostiziert und vorhersagt, dass eine proletarische Revolution die kapitalistischen Verhältnisse und die dazugehörige Machtverteilung aufgrund dieser zwingenden Krisendynamik früher oder später hinwegfegen wird. Marx' ökonomische Krisentheorie ist einerseits eine ökonomische Krisentheorie, andererseits mehr. Sie geht in einen gesamtgesellschaftlichen Krisenbefund über, sogar in eine gesamtgesellschaftliche Krisenprognose. Und die historisch-philosophische wie auch realpolitische Idee der Revolution schwingt mit als das, was letztlich den Ausgang der Krise herbeiführen wird. Den Ausgang aus der Krise. Bei Marx schwingt übrigens auch der militärische Unterton des Krisenbegriffs mit, wenn man genau hinhört, denn die kapitalistischen Verhältnisse treiben mit wachsenden Widersprüchen und einem Klima des Klassenkampfes auf diese alles entscheidend kritische Gesamtlage zu. Das heißt, mit der Vorstellung eines Kampfes von Klassen haben wir durchaus auch hier die Idee, naja, vielleicht nicht einer Entscheidungsschlacht, aber doch eine kriegerische Konnotation mit eingefädelt in den Krisenbegriff marxistischen Typs. Auch auf Marx, das marxistische Krisendenken, werden wir im Verlauf der Vorlesung zurückkommen. Einen wichtigen systematischen Gesichtspunkt möchte ich im Hinblick auf die Begriffsgeschichte von Krisis und Krise noch festhalten, nämlich die Bewertungsanmutung, die mit dem Wort Krise verbunden ist. Wir neigen spontan möglicherweise dazu, Krisen als etwas definitiv Schlechtes und Bedrohliches aufzufassen. Nicht nur im Zusammenhang mit der Krankheit, aber vor allem natürlich dort, lässt sich aber gut demonstrieren, dass der Begriff der Krise in der Geschichte seines Gebrauchs keineswegs nur negativ konnotiert ist. Es gibt den schon erwähnten Ausgang aus der Krise. Sie muss zwar nicht, aber sie kann die Wendung zu einer Heilung sein, die Krise im Laufe eines Krankheitsverlaufs. Vielleicht sogar zu einer Gesundung, zu der es gar nicht gekommen wäre, hätte es die Krise nicht gegeben. Diesen Gedanken, einer möglicherweise sogar zum Zwecke der Heilung absichtsvoll herbeizuführenden Krise, sollten wir im Auge behalten, denn er schwingt tatsächlich in den verschiedensten Krisendiagnosen, auch wenn sie oberflächlich erstmal klagend und befürchtend daherkommen, mit. Die Krise ist also eine ambivalente Figur, wenn wir die Bewertungsanmutung betrachten, die mit ihr verbunden ist. Es gibt in ihr eine Hoffnungsdimension und womöglich sogar eine Idee, man könne die Krise herbeiführen und es sei auch gut, sie herbeizuführen, oder es sei zumindest gut, sie, wenn sie da ist, zu verschärfen, um durch Steigerung der Krise den Durchbruch zum Guten zu schaffen. Steigerung der Widersprüche, Steigerung der Entscheidungslage etc. Die Marxische Revolution war im Grunde schon ein Beispiel für eine solche positive Besetzung der Krise und der Idee, man müsse die Krise steigern, damit am Ende Gesundheit, Heilung, etwas ganz Neues, Gutes herauskommt. Man kann sich auch andere Krisendiagnosen als jetzt beispielsweise diese am medizinischen Beispiel durchaus geschulte marxistische Diagnose vorstellen, die nicht durch eine Bewegung zurück in den vorkritischen Zustand, sondern mit dieser Idee des Hindurch durch die Krise arbeiten. Es sind Diagnosen, die mit einer zeitweiligen Krisenbejahung einhergehen. Vielleicht können wir das vermerken als ein Suchbild. Wenn eine Krise diagnostiziert wird, wird sie zumindest zeitweilig auch als bejahbar dargestellt oder unter bestimmten Vorzeichen als bejahbar dargestellt, wird sie als ambivalent geschildert oder wird sie tatsächlich in jeder Hinsicht als schlecht geschildert. Wenn wir eine solche Bejahbarkeitsdimension in einer Krisendiagnose finden, dann können wir versuchen, die auch weiter zu verfolgen und überlegen, was genau ist es denn für eine Steigerungs- und Forcierungslogik, die hier nahegelegt wird oder am Werk ist. Und wenn wir uns das ansehen, dann kommen wir im Gefolge von Krisendiagnosen nicht selten in die Nähe eines spezifischen Ereignisdenkens, das mit dieser Idee der Forcierbarkeit und des guten Forcierens von Krisen verknüpft ist. Und hier möchte ich einen Punkt explizit machen, der mir wichtig zu sein scheint und fürs 20. Jahrhundert interessant sein wird zu verfolgen. Diese Steigerungs- und Forcierungslogiken, die an einer Krise, die als auch vielleicht positive Krise wahrgenommen wird, festgemacht werden können, das sind Logiken, die oft in die Nähe einer Bejahung von Krieg führen. Lassen Sie mich dabei kurz verweilen. Der Vergleich zwischen einer Krankheit, in welcher ein leidendes Lebewesen durch eine Krise zur Gesundung geführt werden kann, und der politischen Desorganisation des Staates, der durch einen Krieg gesunden, nämlich stabilisiert werden kann, ist ein klassischer Vergleich. Das ist ein klassisches Thema, dass Krieg zu den Mitteln gehört, mit denen man eine Krise beenden kann oder eine Krise zum guten Ausgang bringen kann. Der Krieg wird in vielen Krisentheorien oder im Umfeld von Krisendiagnosen als reinigende Zerstörung bei einem zuvor schleichenden Niedergang der Verhältnisse dargestellt. Der Krieg ist das, was die Wende provozieren und forcieren kann. Er ist Scheitelpunkt des Übels, das durchlaufen und der überschritten werden muss, damit danach alles anders und gut werden kann. Diesen Gedanken finden wir beispielsweise ausformuliert an der Schwelle zum 20. Jahrhundert in der 1905 posthum veröffentlichten Arbeit des Kulturhistorikers Jakob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen. Das ist ein Beispiel für einen solchen kriegsaffinen Krisenbegriff. Und bei Burckhardt ist es so, dass er das regelrecht definiert. In dem Buch, das sich aus übergreifender Perspektive mit den allgemeinen Strukturen von Geschichte überhaupt beschäftigt, gibt es ein ganzes Kapitel, das den Titel trägt, die geschichtlichen Krisen. Und hier entwickelt Burckhardt einen differenzierten Krisenbegriff. Er unterscheidet primitive Krisen, die sind klein und informell und etwas, wovon der Historiker kaum erfährt. Er betrachtet die Völkerwanderungen und prüft, ob das möglicherweise Krisen sind, scheidet die dann als Sonderfälle aus. Und dann kommt er auf den Krieg zu sprechen. Der Krieg erscheint bei ihm in gewisser Weise als die Krise par excellence. Es ist eine Völkerkrise, wie es im Text heißt, mit geschichtlichen und politischen Dimensionen. Diesen Typ von Krise weist Burckhardt nun nicht etwa mit irgendeiner pazifistischen Geste zurück, sondern er bezeichnet ihn, dass, wie uns das merkwürdig anmutet, und also das würde man in unserer Zeit so wohl nicht tun und auch selten lesen, aber umso interessanter ist es. Er bezeichnet dann den Krieg und die Krise namens Krieg als notwendiges Moment der höheren Entwicklung. 1905. Er betont eine spezifische Wohltätigkeit des Krieges und erläutert das wie folgt, Zitat: Ein Volk lernt wirklich seine volle Nationalkraft nur im Kriege, im vergleichenden Kampf gegen andere Völker kennen, weil sie, also diese Nationalkraft, nur dann vorhanden ist. Auf diesem Punkt wird es dann suchen müssen, sie, also diese Nationalkraft, festzuhalten. Der lange Friede, fährt Burckhardt fort, bringt nicht nur Entnervung hervor, sondern er lässt eine Menge jämmerlicher, angstvoller Notexistenzen zu, welche ohne ihn nicht entständen und sich dann noch mit lautem Geschrei um Recht irgendwie an das Dasein klammern, den wahren Kräften den Platz vorwegnehmen und die Luft verdicken, im Ganzen auch das Geblüt der Nation verunedeln. Der Krieg bringt wieder die wahren Kräfte zu Ehren. Jene Notexistenzen bringt er wenigstens vielleicht zum Schweigen. Zitat Ende. Also, krasse Kriegsverherrlichung im Zeichen eines Krisenbegriffs, der auf der anderen Seite subtil mit solchen medizinischen Versatzstücken arbeitet. Verdickte Luft und so weiter, das sind so hygienische Anspielungen. Burckhardt führt das weiter aus. Also ich will das jetzt nicht zu lang zitieren, dieses Material. Der Krieg entwickelt die Kräfte im Dienste eines Allgemeinen, und zwar des höchsten Allgemeinen und innerhalb einer Disziplin, welche zugleich die höchste heroische Tugend sich entfalten lässt und so weiter. In einem Kriege aber liege dann der zukünftige Friede. Und das ist dann vermutlich ein Friede, der irgendwie bereinigt und besser aussieht als der Friede, den er vorher beanstandet hat. Burckhardts allgemeine Definition und Beschreibung der Krise lautet wie folgt, Zitat: Bei dem enorm komplexen Zustand des Lebens, wo Staat, Religion und Kultur in höchst abgeleiteten Formen neben und übereinander geschichtet sind, wo die meisten Dinge in ihrer damaligen Verfassung ihren gerechtfertigten Zusammenhang mit ihrem Ursprung eingebüßt haben, wird längst das eine Element eine übermäßige Ausdehnung oder Macht erreicht haben und nach Art alles Irdischen sie missbrauchen, während das andere Element eine übermäßige Einschränkung erleiden müsste. Die gepresste Kraft aber kann, je nach ihrer Anlage, hierbei ihre Elastizität entweder verlieren oder steigern. Ja, der Volksgeist im größten Sinne des Wortes kann sich als ein unterdrückt Gewesener bewusst werden. Im letzteren Fall bricht irgendwo etwas aus, wodurch die öffentliche Ordnung gestört wird und entweder unterdrückt, worauf die herrschende Macht, wenn sie weise ist, einige Abhilfe schafft, oder es knüpft sich daran, dann meist unerwartet, eine Krise des ganzen allgemeinen Zustandes bis zur kolossalsten Ausdehnung über ganze Zeitalter und alle oder viele Völker desselben Bildungskreises. Denn Innovationen nach außen und von außen hängen sich von selber daran. Der Weltprozess gerät plötzlich in furchtbare Schnelligkeit. Entwicklungen, die sonst Jahrhunderte brauchen, scheinen in Monaten und Wochen wie flüchtige Phantome vorüberzugehen und damit erledigt zu sein. Zitat Ende. Hier haben Sie übrigens auch eine sehr schöne Fundstelle für diese totalisierende Logik Das Ganze wird erfasst, der Weltprozess. Also mit einer ungeheuren Notwendigkeit breitet sich das in Raum und Zeit aus, eine Geschwindigkeit sondergleichen entwickelt die Geschichte plötzlich. Also das sind so diese ganz eigentümlichen, kann man eigentlich sagen, metaphysischen Komponenten des Krisenbegriffes bei Burckhardt sozusagen in Reinkultur studierbar. Sie sehen, wie diese, zum Beispiel diese Diagnostik der Zeitstruktur, auch die biopolitische Grundierung dieses Befundes hochgradig modern sind. Und Sie sehen auch, was ich schon angedeutet habe, diesen Punkt mit dem Vergessen, also diesen Aspekt der Bewusstseinstrübung, die mit der Krise einhergeht. Dieses wie flüchtige Phantome scheint das vorüberzugehen und gleichzeitig ist es doch so eine ungeheure Beschleunigung der Weltgeschichte und dergleichen, wie das alles in der Nussschale dieser Burckhardtschen Bestimmung vorkommt. So, damit rücke ich jetzt zum Ende. Wir werden heute nicht so super viel Zeit zum Diskutieren haben, weil wir ja vorher so viel Technisches hatten. Ich wollte nochmal zurückkommen auf den Aspekt der Modernität dieser Kategorie der Krise. Es wäre ein großes Thema, wenn man versuchen wollte zu erklären, warum es so ist, dass theoretisch tiefgreifende Diagnosen, man befände sich historisch, gesamtgesellschaftlich und so weiter in einer Krise, allein die Selbstwahrnehmung der Moderne beschäftigen. Warum es so spezifisch ist für die Moderne, dieses Syndrom, Krise, auch der Terminus eigentlich in der Weise, wie wir ihn kennen, erst in der Moderne so verwendet wird. Warum das so ist, werden wir nicht klären können. Es gibt aber einen Aspekt, den wir zumindest mitdenken können, ob er jetzt ein gar zureichender Grund ist, ist eine ganz andere Frage, der aber von Belang ist. Wir haben ihn schon gestreift. Die Denkform, eine Gegenwart als Krise zu begreifen, hat etwas zu tun mit dem um 1800 sich schärfenden Sinn, nicht nur der Philosophie, sondern aller Wissenschaften, für den historischen Charakter der eigenen Gegenwart. Oder etwas weitergreifend gesprochen, das hat etwas zu tun mit dem veränderten Zeitsinn, einem gesteigerten Gegenwartsbezug des Denkens und der Hier- und Jetzt-Wahrnehmung, die zur Moderne gehören. Auch insofern, als dass mit der Entstehung der Gewissheit einer alles wandelnden Geschichte, in der wir uns befinden, das Denken sich nicht nur selbst als sozusagen der Geschichte ausgeliefert und in dem Sinne historisch begreift, alles ändert sich ständig, sondern dass das Denken sich auch in einer Situation sieht, oder das Denken, also die Leute, die denken und die resonierende Öffentlichkeit in einer Situation sieht, wo, sofern sich alles wandelt, Politik, unser Leben überhaupt, im Grunde permanent historisch proaktiv ist. Also Zukunft machen kann, Gegenwart als aktive Veränderung begreifen kann. Das hängt ja zusammen. Die Verzeitlichung der Gegenwart, das bedeutet einerseits, wir sind sozusagen in eine Situation des permanenten Wandels gestellt, aber es heißt auf der anderen Seite auch, in der Moderne begreifen alle sich reflexiv begreifenden Subjekte, das können auch sozusagen Kollektivsubjekte sein, als Subjekte, die zum Handeln aufgefordert sind in einer Welt, in der sich ohnehin alles ändert, kann man auch Selbstveränderungen herbeiführen, organisieren, tiefe Einschnitte provozieren, etwa Revolutionen, oder in anderer Weise sich sozusagen aktiv, proaktiv, kennerisch, wissend, technisch zur eigenen Gegenwart verhalten. Also man begreift sich auch als verändernde Kraft in dieser Geschichte, die sich permanent verändert. Es sind verschiedene Autoren, der Historiker Reinhard Koselleck, der Philosoph Hans Blumenberg, der Historiker und Philosoph Michel Foucault, die mehr oder weniger unabhängig voneinander diesen Umbruch der Zeitverhältnisse, also diese Entdeckung des geschichtlichen Werdens mit seinen zwei Seiten als Selbstverständnis und für die Selbst- und Situationswahrnehmung des europäischen Denkens gravierend wichtig beschrieben haben. Alle drei Autoren schildern den Umbruch als eine Entdeckung der Gestaltbarkeit der Geschichte Das hat natürlich viel mit der Erfahrung der Revolutionen zu tun, die in dieser Zeit gemacht werden können. Und alle drei Autoren betrachten das Auftauchen der Vorstellung, dass in der Geschichte alles mit allem zusammenhängt, dass es also die Geschichte gibt und wir in dieser Geschichte zum Handeln aufgerufen und vielleicht sogar verurteilt sind, als den Beginn der Moderne. Die Zeit um 1800. Die Zeit der Verzeitlichung der Zeit, hat das Koselleck mal genannt. Und es ist, denke ich, kein Zufall, dass der Krisenbegriff in der heutigen, uns heute vertrauten Form und der im 20. Jahrhundert relevanten Form in dieser Zeit zu entstehen beginnt. Das ist keine Erklärung, aber es ist eine Korrelation. Beides gehört auf eine vermutlich untrennbare Weise zusammen. Die Moderne traut sich geschichtlich maximal viel zu. Ihre Selbstwahrnehmung ist aber, oder die Selbstwahrnehmung, die wir als Moderne kennen und in die wir hineinsozialisiert sind, ist eine des sich Befindens in einer sozusagen permanent instabilen und deutungsoffenen Schwellensituation. Eine Situation, in der potenziell historisch alles auf dem Spiel steht, wie als wenn in jedem Moment eine plötzliche Windhose kommen könnte, die Gegenwart erfasst. Ist die Wahrnehmung der historischen Gegenwart so etwas wie das permanente im Auge des Sturms der Geschichte sich befinden? Etwas bildhaft ausgedrückt. So gesehen könnte man sagen, die Möglichkeit von gegenwartserschütternden und womöglich globalen Krisen gehört zum modernen Horizont hinzu. Man könnte sogar sagen, die Gegenwartswahrnehmung hat selbst schon etwas von einer Krisenstruktur. Gegenwart ist fast schon Krise aus moderner Perspektive. Und so ähnlich hat es in der Tat Koselleck auch formuliert. Zitat: Die europäische Geschichte hat sich zur Weltgeschichte ausgeweitet und vollendet sich in ihr, indem sie die ganze Welt in den Zustand einer permanenten Krise hat geraten lassen. Geraten lassen ist hier bei Koselleck durchaus auch wörtlich gemeint, denn das ist vielleicht unter Philosophen auch nochmal wichtig zu klären, vielleicht sind auch Historiker im Raum. Wir reden jetzt über die Ebene von Texten und Gedanken und von einer Gegenwartswahrnehmung, die sozusagen das Hier und Jetzt potenziell als kritisch und Krise wahrzunehmen gewöhnt ist. Aber das ist ja nicht einfach nur ein Überbau über einer Welt, die sozusagen ruhig und gelassen ihren Ereignissen nachgeht, sondern so wie die Wirklichkeitsmuster, in denen wir stecken, funktionieren, so ist ja dann auch die Welt ein Stück weit. So wird ja dann auch agiert. Das heißt, die Realität, die zu dem, was ich eben Gegenwartswahrnehmung oder dergleichen genannt habe, hinzugehört, ist eine, in der auch in der Tat wir in Krisen stecken, Krisen bearbeitet, Krisen ausgelöst, Krisen beseitigt werden und dergleichen. Und auch dieser Grundalarmismus im Handeln steckt, nicht nur in den Köpfen. Wir betrachten also hier zwar die Ebene von Texten, Überlegungen, Reflexionen, aber es ist keine, die sozusagen der Welt des Handelns und der Wirklichkeit, in der wir stecken, grundsätzlich fremd wäre, sondern hier gibt es eine unauflösliche Verbindung. Bei diesen Andeutungen lasse ich es zum Aspekt der Modernität, der Krise. Es sind, wie gesagt, nicht Erklärungen, diese Diagnosen, die darauf hinauslaufen, dass das moderne Geschichtsbewusstsein und auch der moderne Krisenbegriff und seine die dazugehörigen Optiken etwa um 1800 entstehen. Es sind keine Erklärungen, aber es sind wichtige Beobachtungen. Die Krise ist ein zentraler Topos moderner Selbstbeschreibung. Und eben das prägt ein Stück weit das, was wir auch Moderne nennen können. Damit zu einem letzten Aspekt, der auch für die Krise bezeichnend ist, den wir uns klar machen müssen vorweg, bevor wir einsteigen in Krisenbefunde. Ab nächste Woche geht das los. Dieser Aspekt wird uns als Merkpunkt und auch als Problem im Laufe dieser Vorlesung begleiten. Ich habe nämlich bisher so getan, als sei es klar, worum es ginge, wenn ich philosophische Krisendiagnosen sage oder wenn ich behaupte, wir reden in dieser Vorlesung über philosophische Krisendiagnosen. Ich habe nicht geklärt, wie verhalten sich denn philosophische Krisendiagnosen zu anderen Krisendiagnosen, also nicht philosophischen, zu allgemeinen Krisengefühlen und dergleichen. Das aber ist genau ein ganz großes Problem. Was ist eine philosophische Krisendiagnose oder genauer, wo beginnt, wenn es ums Reden über Krisen geht, wo beginnt die Philosophie beim Reden über Krisen? Die Frage ist nicht nur nicht leicht zu beantworten, sondern ich würde sagen, es ist eine tatsächlich auch für die Forschung, für das Selbstverständnis des Faches Philosophie im Moment unbeantwortbare Frage. Wir werden sehen, dass die von Philosophen geäußerten Krisendiagnosen zum Teil nicht als philosophische Statements gemeint sind, sondern Philosophen äußern das sozusagen als Menschen, als Zeitgenossen oder dergleichen. Da könnte man sich schon fragen, ist das jetzt philosophisch, bloß weil es ein Philosoph gesagt hat? Wir sehen, dass es viele philosophisch gemeinte Krisendiagnosen gibt, die nicht von Fachphilosophen geäußert werden, aber von Fachphilosophen rezipiert und auch als philosophisch rezipiert. Ist das jetzt philosophische Krisendiagnostik oder nicht? Und wir werden vor allem sehen, dass Krisendiagnosen im weitesten Sinne philosophischer Art in einer äußerst engen Verbindung stehen zu so etwas wie öffentlichen Stimmungen, politischen Bewegungen, populären oder jedenfalls nicht wissenschaftlichen Schriften, zur Kunst, zum Kino, zu anderen Massenmedien und auch zur schönen Literatur. Kurz gesagt, in Krisendiagnosen, selbst wenn wir versuchen, das Philosophische rauszufiltern oder uns irgendwelcher Grenzziehungsmechanismen bedienen, spricht mehr als bei den allermeisten anderen philosophischen Themen Zeitgeist mit. Jede Menge Zeitgeist, und es hat auch gar keinen Sinn, zu versuchen, das irgendwie auseinander zu dividieren. Im Gegenteil, eine philosophische Krisendiagnose wird ja dann als besonders leistungsfähig betrachtet werden, wenn sie passt zu dem, was in ihrer Zeit sozusagen gerade brennt. Was tun wir also? Ich schlage vor, wir werden in dieser Vorlesung versuchen, wild vorzugehen. Also ein Stück weit das eine tun, das andere nicht lassen. Wir werden Texte von nachgerade berühmten Autoren lesen. Wir werden auf Namen stoßen, die Sie alle kennen und die ohne Frage zum Kanon der Philosophie gehören. Wir werden aber auch auf Autoren stoßen, die wir normalerweise nicht so sicher als Philosophen rubrizieren würden, oder wir würden sagen, sehr interessante Kategorie, schlechte Philosophen, schwache Philosophen, zu Recht vergessene Philosophen. Die können für die Krisendiskurse ihrer Zeit aber extrem symptomatisch sein und interessant und vor allem wichtig gewesen, gelesen in riesigen Auflagen und so weiter. Diese Autoren müssen wir auch mit einbeziehen dürfen, ohne dass ich Ihnen direkt eine klare Methodologie dafür liefern könnte, wie sich jetzt die Krisendiagnostik eines Heidegger, wir werden darauf kommen, eines Husserl zur Krisendiagnostik eines Spengler oder eines Haeckel oder dergleichen verhalten. Es ist also, wir bewegen uns diagonal zum Kanon, sage ich mal. Wir versuchen, ihn im Blick zu behalten. Wir nehmen aber diese merkwürdigen Grenzfälle durchaus auch zur Kenntnis und versuchen, das zu sortieren. Das gibt keine saubere Lösung, sage ich mal. Es ist dann ein Versuch. Und wir können zum Beispiel, das sind schöne Themen auch für die Diskussion, versuchen ein bisschen zu verorten, wo haben wir uns da jetzt bewegt. Auf der Skala große Philosophie, ganz oben oder ganz links, und absolut triviales Zeug, das eigentlich nie jemand ernsthaft jetzt also zum philosophischen Kanon zählen würde jeweils. Und wir müssen dann gucken, wie können wir die Typik einer Krisendiagnostik auf dieser Skala irgendwie halbwegs seriös einordnen. Ich werde auch versuchen, Bezüge der Philosophie zu anderen Disziplinen deutlich zu machen. Und ich werde versuchen, die Kräfteverhältnisse angemessen zu schildern. Da ist natürlich eine Menge Maßnahme meinerseits mit drin. Also das, da warne ich ein Stück weit vor. Es ist nicht möglich, Ihnen eine Darstellung zu liefern, die sozusagen immer auch noch die möglichen Alternativen und Probleme und dass man es anders sehen könnte und so weiter permanent mitliefert. Also Vorwarnung in dieser Hinsicht, gerade wenn es darum geht, die Passung philosophischer Überlegungen zu ihrer Zeit oder zu dem allgemeinen Krisendiskurs der Zeit damals zu konstatieren oder wenn es darum geht, den Grad des Symptomwertes einer Theorie anzugeben, wird ein Stück weit meine Einschätzung erstmal blickprägend sein für diese Vorlesung. Ich sage aber ausdrücklich, dass in dieser Hinsicht das natürlich versuchsweise erfolgt von mir aus und da würde ich Sie dann auffordern, kritisch zu sein gegenüber meiner Sicht der Dinge, nachzufragen erstens oder dann auch, wenn ich nicht in der Lage bin, irgendwie zu antworten oder wenn ich darauf hinweise, dass ich nicht in der Lage bin, zu antworten, nachzulesen und zu gucken. Das sind alles hoch umstrittene und natürlich sehr spannende Felder. Halten wir das Problem wegen der Vorlesung, während der Vorlesung wach, damit wäre schon viel geleistet. Also das Vorläufige dieser Einschätzung ein Stück weit mitzuvermitteln. Und betrachten wir eben dieses interessante Methodenproblem, mit dem sich das Fach Philosophie auch zu selten beschäftigt. Wie können wir das Verhältnis philosophisch-kanonischer Höhenkammautoren zu dem, ich sag mal, den vielen, vielen anderen Stimmen einer Zeit, die sich philosophisch finden oder die philosophisch gefunden werden, angemessen bestimmen? Wir kommen damit auf eine wichtige Anfrage, den Philosophiebegriff. Was ist Philosophie überhaupt im Verhältnis zu artikulierten, prägnanten Alltagsüberlegungen und Diagnostiken, die ja auch argumentativ daherkommen, also begründen, Ursachen namhaft machen, Maßgaben formulieren und dergleichen. Es gibt einen Ausdruck, auf den wir häufig stoßen werden, der insbesondere um 1900 und danach genau dieses Feld sozusagen der gärenden Philosopheme auch aufruft und benennt, den Ausdruck kennen Sie auch, Weltanschauung. So kann man die Frage auch reformulieren. Wie verhält sich Philosophie, das was wir philosophische Krisendiagnostik nennen wollen, zur Weltanschauung der jeweiligen Zeit? Wir können auf jeden Fall festhalten, es kann nicht sein, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Sie verhalten sich kritisch zueinander zum Teil, aber es gibt auch viele Seelenverwandtheiten und wir müssen der Tatsache ins Auge blicken, dass wir ja im Nachhinein konstruieren, was der Höhenkamm ist und was, naja, eher weltanschaulich, nicht so wertvoll, nicht so erinnerungsbedürftig und nicht so belastbar ist. Zur Zeit X sehen die Relevanzhorizonte, was ist wichtige Philosophie, was sind große Denker, ganz anders aus als im Rückblick von hinterher. Können wir übrigens ja auch an unserer eigenen Gegenwart beobachten. Ich wette, wenn wir jetzt sagen würden, wen halten Sie im Moment für bedeutende Autoren, wir würden Namen nennen und wären uns vielleicht sogar hier und da einig und in 30, 40, 50 Jahren würde das Lacher auslösen, so eine Liste, die wir da zustande bringen. Und da wären Namen dabei, die würde man in 30, 40 Jahren gar nicht mehr wissen. Oder nur die Experten wüssten es noch. Behalten wir also diese spannende, offene Flanke ein Stück weit der ganzen Fragestellung, um die sich unsere Vorlesung dreht, im Auge. Wie kommt man das Wirklichkeitsgefühl an das So-Sein einer Zeit heran? Und wie kommen wir an das heran, was philosophischer Höhenkamm ist und was sozusagen dann Philosophie genannt werden wird, wenn die Zeit vorbei ist und wie können wir dann das Bild sozusagen der Krisendiagnostik einer bestimmten Epoche im Nachhinein rekonstruieren. Entsprechend leicht wild, sage ich mal, experimentell ist die Vorlesung auch aufgebaut. Ich werde in jeder Sitzung versuchen, einen Block zu bilden. Mir ist wichtig, dass Sie wissen, dass ich nicht versuche, eine Geschichte zu erzählen. Also so, als ob es sozusagen eine einzige Narration geben könnte, in der dann eine Reihe von wichtigen Krisendiagnosen des 20. Jahrhunderts hintereinander erzählt werden kann, sondern es sind eher Schlaglichter. Und zwischen diesen jeweiligen Blicken, die sich da ergeben, gibt es nicht unbedingt sozusagen eine lineare Verbindung. Es gibt Überlagerungen, es gibt Brüche. Vielleicht kommt ein Teil der einen Krise in der anderen Krise ein Stück weit auch mit vor. Das ist also ein etwas gebrochenes Bild, das ich ergeben muss. Ich denke, vor dem Hintergrund des Gesagten können Sie das nachvollziehen. Damit zum Schluss nochmal eine Zusammenfassung dieser sehr breit gestreuten, einführenden Bemerkungen zu dieser Vorlesung. Erstens, neben der Vielzahl der konkreten Krisendiagnosen, Beispiel Bildungskrise, ökologische Krise oder philosophisch Krise der abendländischen Rationalität oder so, also solchen vorfindlichen Einzelkrisen, sage ich mal, von denen wir uns einige ansehen werden und uns um ihre philosophischen Valenzen kümmern werden. Neben diesen konkreten Krisendiagnosen gibt es die Diskursgeste namens Krise, die Form, das philosophische Schema der Krise ganz allgemein. Auch dieses, die Frage, wie philosophische Krisendiskurse im Allgemeinen funktionieren, ticken, oder vielleicht vorsichtiger, wie sie im 20. Jahrhundert funktioniert haben, soll mit Thema der Vorlesung sein. Wir haben also zwei Ebenen. Wir haben die konkreten Krisen und wir haben diese Ebene der Frage nach den Spielarten und Varianten auf der allgemeinen Ebene, die Formkrise betreffend. Wir befassen uns mit einzelnen Krisenbefunden, aber wir vergleichen sie auch, betten sie ein und ziehen unterwegs und auch insbesondere am Ende in aller Vorsicht Schlüsse. Zweitens, die Begriffsgeschichte zeigt, dass der Begriff Krisis sehr alt ist und mehrere Wurzeln hat. Zwei davon, die beiden älteren, liegen außerhalb der Philosophie. Erstens ist da die Bedeutung der Krisis als Urteil, Streitentscheidung, Gerichtsentscheidung samt dem dazugehörigen spezifisch richterlichen Entscheidungsvermögen. Und da ist zum anderen die medizinische Bedeutung des Höhepunktes und Scheitelpunktes oder der Scheitelzone vielleicht auch einer Krankheit, derjenigen Wendezone, die den Ausgang dieser Krankheit bestimmt, im Extremfall Leben oder Tod. In einer dritten Bedeutung meint Krisis dann im 18. Jahrhundert in der Aufklärungsphilosophie auch zeitweilig das philosophische Urteilen können. Also diese eigenartige Bedeutung Krisen haben. Diese Bedeutung wird jedoch mit Kant und dem nach ihm dann durchschlagend werdenden modernen Kritikbegriff absorbiert. Der Kritikbegriff zweigt ab, übernimmt diesen philosophischen Krisenbegriff, saugt ihn in sich auf und geht dann sozusagen seinen eigenen Weg. Danach haben wir im 19. Jahrhundert und im 20. diese flächigere Idee von gesellschaftlichen, historischen Krisen, in die sich diese beiden alten Bedeutungen rechtlicher und medizinischer Art in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen wiederfinden und vielleicht auch einiges neu. Drittens, Krise ist keineswegs ein allein negativ besetzter Begriff. Im Gegenteil, es gibt zahlreiche Formen der Krisenbejahung, die sich an Krisendiskurse knüpfen, bis hin zum Ja zur Krise als Krieg oder Kriegsgrund. Wir hatten für Letzteres den Historiker Jakob Burckhardt mit diesen eindrucksvollen Zitaten als Beispiel. Viertens, die Krise ist etwas Modernes. Das Reden über Krise, Krisenursachen und Krisendynamiken gehört zu den Erfindungen des 19. Jahrhunderts. Vorher gibt es zwar Zukunftsangst, Schicksalsschläge, Entscheidungszumutungen und auch Orientierungslosigkeit bezogen auf hier und jetzt. Es existiert jedoch nicht das Schema, das die Gegenwart eine umfassende, in jeder Hinsicht entscheidungs- und handlungsoffene Krise darstellt, mit dem, was jeweils möglicherweise daraus folgen mag. Halten wir diesen historischen Befund fest, konstatieren wir auch, dass dieser Sprachgebrauch von Krise parallel entsteht mit der modernen, verzeitlichten Idee von historischer Gegenwart. Aber beschränken wir uns bei dieser Beobachtung, versuchen wir nicht weiterzugehen und das eine zur Erklärung fürs andere zu machen oder dergleichen. Also wir können definitiv nicht so genau sagen, woran das liegt. Fünftens und letztens, philosophische Krisentheorien zu untersuchen, heißt mehr als bei anderen philosophischen Themen erforderlich, sich auch auf die populären Ränder der Philosophie einzulassen und das Verhältnis von Philosophie und Zeitgeist mit ins Auge zu fassen. Denn klare Trenngrenzen gibt es im Umfeld von Krisendiagnosen und von Krisendiskursen in den seltensten Fällen, was unser eigenes Fach angeht. Wir werden auch nur sehr schlecht entscheiden können, wer denn nun die gültigere Wahrnehmung des Vorhandenseins und der Beschaffenheit einer Krise hat. Derjenige, der drinsteckt zum Zeitpunkt X, oder derjenige, der Distanz hat und aus der Ferne, zum Beispiel wir nachträglich, auf die Krise blicken kann, deren Folgen möglicherweise mit ermisst und dergleichen, die Gegenwart aber nicht mehr kennt. Krisenphänomene sind so gesehen außerordentliche, extreme und in jeder Hinsicht schwer vergleichbare Phänomene. Sie sprengen in ganz vielen Dimensionen das Normalmaß der historischen und auch der philosophischen Betrachtung. Es fehlt ihnen gleichsam strukturell an Greifbarkeit. Man stößt auch mit der Frage, ob sich eine einmal diagnostizierte Krise überhaupt beenden lässt für das moderne Denken, auf eine seltsame Unklarheit. Das ist eine Frage, auf die ich ganz am Schluss der Vorlesung nochmal zurückkommen werde. Inwieweit eine philosophische Krise, wenn sie einmal diagnostiziert wurde, überhaupt wirklich zu Ende gehen kann. Das ist fürs 20. Jahrhundert auch eine sehr spannende Frage. Selbst das können wir unter Umständen schwer sagen, müssen wir durch genaues Hinschauen und wahrscheinlich durch viel Diskutieren versuchen anzunähern. Das heißt, auch in dieser Hinsicht ist die philosophische Krisendiagnose ein ganz eigentümliches Phänomen und eine Menge Fragen stehen vor uns. Das war's für heute. Ich hoffe, der Gegenstand ist spannend für Sie und reizt Sie auch das nächste Mal.